Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake. Hallo und Servus da draußen. Ihr seid bei Schneeweiß und Rosenrot, eurem hoffentlich Lieblingspodcast. Und ich bin Shake the Snake. Und mir sitzt heute nicht die Cora gegenüber. Das ist ja nämlich eigentlich meine Podcast-Partnerin, sondern ich habe heute eine wunderbare Interview-Partnerin, Gästin hier bei unserem Podcast. Es ist nämlich die liebe Frances von Wukan hier bei mir im Internet drin. Frances, hallo.
Hi, schön, dass ich heute hier sein darf.
Ja, voll schön, dass du dir die Zeit nimmst und genommen hast und dass es klappt. Man hört's schon, ich habe mich ein bisschen erkältet und hör mich richtig beschissen an. Und wir ignorieren das einfach.
Es wird heute ein ASMR-Podcast.
Ja, eben genau.
Mit Schnäuzchen.
Mit Schniefen und Husten und Schnupfen. Nee, ich lasse einfach die Frances ganz viel reden. Das ist eh mein Plan. Du bist ready. Du siehst wunderbar aus. Du hast eine gute Stimme.
Dankeschön.
Du hast dein Getränk an der Hand.
Ja, heute gibt es einmal Aperol Spritz Sirup. Also
wow.
Einen Mocktail.
Wow.
Ja, wir wollen ja vernünftig sein.
Aber du hast ja richtig, sieht richtig gut aus. Also erstmal
ja, oder?
Prost auf dich in deinem schönen
Prost.
Studio drin.
Ja. Mhm. In dem Studio habe ich da hier die letzte Platte aufgenommen und falls ihr das jetzt hier sehen könnt, vielleicht mache ich nachher nochmal ein kleines Video oder ein Foto.
Ja, voll
oder wie
gerne.
Auch. Da ist hier so eine schicke Beleuchtung. Hier im Hintergrund sieht man hier so ein paar Gitarrenpedals und so. Und der Raum ist ja super wichtig, wenn man dann aufnehmen muss. Ne? Deswegen musste das Studio in Anführungsstrichen da auch ganz, ganz nett sein. Also ich bin super gerne hier, sonst wäre es schwierig,
ja,
hier zu arbeiten.
Ja, ich finde es auch super wichtig, dass man da einen guten Vibe hat. Ich nehme irgendwie so immer im Hausgang auf. Der ist zwar groß, aber es ist halt so ein Durchgangsding, weil keine andere Möglichkeit besteht. Und das ist vom Vibe her, wäre so ein kleiner, abgeschlossener Raum, den man sich so ein bisschen wohlig einrichten kann, wo man reingeht, die Tür zumacht und irgendwie so ankommt. Und da ist, das ist schon was Schönes und wo dann auch alles schön sortiert, was man braucht, an einem Ort ist und man nicht die ganze Zeit, ich muss die ganze Zeit rumwandern zwischen meinem Schlafzimmer und dem Hausgang und dem Wohnzimmer, je nachdem, wo ich gerade aufnehme und so. Das ist nervig. Deswegen, bei dir sieht es auch super professional aus hier mit deinem Popschutz und deinem fancy Mic und deiner Beleuchtung.
Danke. Ja, Tatsache war, ist das hier nichts davon ist professionell. Ich glaube, das teuerste tatsächlich, mal abgesehen vom Laptop, ist tatsächlich dieses Mikrofon. Aber das macht ja auch Sinn.
Ja,
wenn
ist
man,
bei mir auch.
Wenn
da
man
ich
damit
auch mal ein paar Euro in die Hand genommen, ausnahmsweise.
Ja, lohnt sich aber. Ne? Lohnt. Ich meine, du kannst unter einem gewissen Budget, kannst du es auch einfach nicht machen. Also du brauchst jetzt nicht mit einem Fischerpreis. Obwohl, vielleicht
das
für die Ästhetik.
Das wäre schon wieder geil. Wenn du die nächste Platte mit dem Fischerpreis-Mikrofon, wenigstens Intro oder so, nur als Spielerei.
Ja.
Das fände ich schön.
Doch, ich schreibe es mir auf. Es kommt auf die To-Do-Liste. Das wäre eigentlich ultra fett, ja.
Frances, wir wollen dich kennenlernen und wir
wollen
uns eigentlich nur unterhalten in diesem Podcast. Ich habe auch jetzt ganz anti-musikjournalistisch mir gar nicht groß was vorbereitet, weil wir hatten ja schon ein paar Interviews miteinander. Deswegen kenne ich dich ja schon so ein bisschen. Zumindest weiß ich irgendwie ein bisschen, was du machst. Und den Rest erzählst du uns einfach selber, glaube ich. Und ich würde mal gerne ganz vorne anfangen, weil die Cora und ich das letztens in unserem Podcast besprochen hatten. Kannst du dich noch daran erinnern, was so der Moment war, wo es bei dir plötzlich Klick gemacht hat und du so in die Musik reingezoomt wurdest? Was hat bei dir das ausgelöst?
Ich hatte da so verschiedene, ich hatte ganz verschiedene Momente. Also ich erinnere mich daran, dass ich als kleines Kind auf jeden Fall schon übelst heftig auf Musik reagiert habe. Also das kann... Also so heftig, Tatsache, dass ich gewisse Songs nicht hören konnte. Weiß nicht, ob du von Visage Fade to Grey kennst. So ein super, super bekannter Synthpop-Song. Lief damals im Radio, als ich ein kleines Kind war, rauf und runter. Und ich hatte vor diesem Song so panische Angst.
Nicht jetzt.
Auch jetzt gibt er mir noch ein komisches Gefühl. Also ich finde den total genial. So jetzt natürlich höre ich mit anderen Ohren hin, aber als Kind fand ich diesen Song so unheimlich gruselig und bedrohlich, dass ich den überhaupt nicht hören wollte. Und das hat regelmäßig im Auto, weil da haben wir ganz viel Radio gehört, meine Eltern und ich, da gab es regelmäßig Heulkrämpfe von meiner Seite.
Das ist echt eine krasse Reaktion auf Musik.
Also da habe ich, ja, voll, ne? Und ich habe dann das mal so casual irgendwie meinen Freunden dann mal erzählt und die kannten solche Reaktionen von sich selber nicht. Also da wusste ich dann, also weiß nicht, ob das irgendjemand da draußen vielleicht bei den Zuhörern schon mal erlebt hat, aber von meinen Freunden, die ich dazu befragt habe, da war ich herzlich alleine mit dieser Empfindung. Also das vielleicht schon mal, also das war natürlich jetzt nichts, wo ich sage, hey, ich mache Musik.
Nee, aber es ist ja eine sehr starke Reaktion auf Musik auf jeden Fall. Also
voll.
Das muss ich mal überlegen. Also ich glaube, ich kenne schon Gruselgefühle vor Musik und sowas, aber jetzt nicht in dem Ausmaß. Heukrempf ist krass.
Ja, voll, ne? Also
vor allem auch bei dem Song, ich überlege gerade.
Another Brick in the Wall, ja genau. Another Brick in the Wall von Pink Floyd war übrigens auch noch so ein Kandidat.
Ja, okay.
Also
aber das
fand ich später dann total geil.
So ein Vibe, so einen ähnlichen, ne? Dieses, jetzt wenn man sich die Vocal Lines mal so im Kopf durchgeht, dann hat es schon so was leicht maschinelles, bedrohliches irgendwie, finde ich.
Chanting-mäßiges, so ein bisschen, ne? Also ganz, ja, genau. Also die starken Reaktionen auf Musik hatte ich da schon immer. Gab es natürlich auch im positiven Sinne dann. Und dann habe ich auch relativ zeitig angefangen zu singen. Also,
noch eine kurze Frage, wie alt warst du ungefähr, wo du bei Fade to Grey Heulkrämpfe bekommen hast?
3, 4,
also
5.
Schon ganz,
also ich
klein
hab, ich
einfach,
hab, ganz,
ne?
ganz klein. Ich habe auch so eine krasse Erinnerung an meine frühe Kindheit. Also ich kann mich da schon an ganz frühe Dinge in meinem Leben erinnern. Das sagt, ja, so 2. Ich glaube, meine erste Erinnerung so mit 2.
Das gibt's ja nicht.
Ja, doch.
Ich weiß
also
aus meiner frühen Kindheit gar nichts.
Ja, krass, ne? Das geht nämlich auch ganz vielen Leuten so. Die wissen einfach nichts. Es gibt sogar Leute, die wissen bis zu ihrer Einschulung nichts.
Ja, und also bei mir ist es wirklich so, bei den Sachen, wo ich denke, dass ich es weiß, bin ich mir nicht sicher, ob ich es wirklich weiß oder ob ich die Erzählungen meiner Eltern gepaart mit einem Foto aus dem alten Fotoalbum zu einer Erinnerung bastel.
Ja.
Das habe ich
das
manchmal.
Das ist ja auch tatsächlich schwierig, ne? Das ist also psychologisch so eine Geschichte, dass man mit den Erinnerungen dann immer, dass eigentlich jedes Mal, wenn du eine Sache erinnerst, das immer nur eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie ist. Ja, deswegen kann das gut sein, ne? Dass du dich nicht wirklich dran erinnerst, sondern dass das irgendwie nur zusammengebastelt ist.
Aber 2 ist krass. 2 ist wirklich frühkindliche Erinnerung.
Absolut. Und das war, da juckt jetzt eigentlich keinen, was das für eine Geschichte war. Meine Mutter war ziemlich begeistert, als ich das so detailgetreu irgendwie erzählen konnte. Was, da warst du noch so klein? Wie kannst du dich daran erinnern? Aber deswegen sind natürlich die Gefühle, die ich zum Beispiel da empfunden habe, bei Fade to Grey so heftig gewesen, dass ich, das hat mich da wirklich ein paar Jahre begleitet.
Und das hast du auch abgespeichert einfach, oder? Sowas brennt sich ja dann schon ein, wenn es so heftig war, glaube ich.
Voll. Absolut. Und naja.
Und dann hast du angefangen, früh selber zu singen schon.
Genau, also ich glaube, mein erster bewusster Moment oder bewusster Versuch zu singen war anno 1997, also ich war 5, ne, auch super früh, und da kam doch Titanic raus, der Film, und natürlich My Heart Will Go On war überall, und ich wusste, ey, also Celine Dion
und ich,
I am her and she is me. Und natürlich habe ich dann aus voller Brust mit meinen Barbies damals, also ich hatte natürlich auch Barbies, ne, typisches 90s Kid, und habe dann damit versucht, diese Szenen nachzustellen, wie die dort am Schiffsdings da stehen.
An der Reling natürlich, die berühmte
genau,
Szene,
richtig.
Ja.
Absolutely. Und aus voller Brust brülle ich da den Song raus. Und naja, allerdings war das jetzt nicht so die tolle Erinnerung, weil meine Mutter kam dann am Kinderzimmer vorbei mit einem Wäschekorb. Entschuldigung, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört.
Marflex Francis hat gerade vor lauter Elania Mikro ein bisschen angeditscht.
ihr müsst euch die Story bildlich vorstellen.
Eben, da Kinder kommt man voll rein, wenn du hier so, ne? Effekte mit dran machst.
Die Kinderzimmertür war offen und ich habe dort aus voller Brust heraus den Song gesungen. Meine Mutter läuft vom Badezimmer rüber ins Schlafzimmer mit einem Korb Wäsche, läuft an dem Zimmer vorbei, guckt rein und sagt, oh Mensch, das stinkt ja furchtbar. Und geht weiter. Und sie meinte das mit Sicherheit, hoffe ich. Ich kann nur hoffen, dass sie es lustig meinte, wie auch immer das lustig zu verstehen ist. Aber ich habe es natürlich volle Butze ernst genommen und habe dann fortan bestimmt 10, 15 Jahre von niemandem mehr gesungen.
Nein.
Doch, doch. Musikunterricht, das ja.
Echt jetzt?
Mhm.
Auch wirklich so ein bisschen hat sich das, war das wirklich so ein kleiner Turning Point, dass du dir gedacht hast, so nee, kann ich wohl nicht, lass ich lieber. Nee.
Richtig. Aber ich wollte ja immer. Und das ist das Ding. Also ich habe dann auch immer schon gewollt, ne, zu singen. Hatte dann auch ein paar so Bandprojekte, also in Anführungsstrichen in meinen frühen Teenies. Und auch diese Wukan-Geschichte hat auch so lange gedauert, dass ich mich da überhaupt getraut habe, Musik zu machen, weil ich da Angst hatte, dass dann wieder sich jemand hinstellt und sagt, also du kannst das nicht. In meiner ersten Band war ich auch gar keine Sängerin. Da war ich Gitarristin.
Krass, und ja. Wann war das deine erste Band?
Meine erste Band hatte ich, oh Gott, jetzt muss ich mal, also 2011 bin ich auf jeden Fall raus. Und wir haben auch nicht jede Woche geprobt, das war auch alles so ein bisschen, das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe unter einer Band, ne? 2009?
Mhm.
2009, glaube ich, ja.
Ah, krass.
Stimmt, das war ja, das war auch eine spannende Angelegenheit. Das habe ich gerade, das hole ich jetzt gerade aus meiner Erinnerung raus.
Ja, sehr
raus.
Gut, die funktioniert ja gut scheinbar, hol's raus.
Ja, ey, ohne Mist, weil ich habe das total vergessen, dass ich vor Wukan schon mal eine Band hatte.
Wie hieß die denn?
Ach herrje. Wir hatten den tollen Namen Ampflight.
Ja.
Und zwar beruhte das, wir waren zusammen bowlen, also Bowling spielen, alle Mann. Und da gibt es ein, von den Bowlingkegeln gibt es da eine Firma, die heißt Ampflight. Und wir haben daraus Ampflight gemacht, glaube ich. Und das war, es gibt sogar irgendwo, oh Gott, die muss ich dir schicken. Ich habe irgendwo noch, die sind nicht hier, glaube ich, oder?
Hast du noch so ein Demo-Tape irgendwo?
Nee, warte, ich guck gerade. Ah, warte mal ganz kurz. Ich hab noch Fotos. Ah, warte, ich glaube, das ist sogar hier. Ah, mein Gott!
Sag mal.
Ah, das bin ich.
Ach, was?
Mit 17?
Krass.
Warte, ich habe noch mehr.
Wie geil,
ja, genau,
ist
ich wollte
das?
Damals total auf dem Grunge-Trip.
Ja,
das
sieht man
deswegen
gar nicht.
Habe ich hier so ein Flanellhemd.
Ja.
Ich hoffe, du siehst
das. Ja,
das
ist so ein Holzfällerhemd halt, so klassisch.
Ja, genau. Und dann hatte ich meine erste Gitarre da und war arbeiten, habe mir von meinem Arbeitsgeld aus dem Ferienjob, habe ich mir dann den Verstärker gekauft. Es ist schon irgendwie krass, wenn ich das jetzt hier so sehe. Wir waren halt auch einfach unglaublich schlecht.
Ja gut, aber die erste Band, also soll doch so sein, oder?
Ja. So. Aber jetzt holst du dir richtig die Erinnerung hoch. Krass, also.
Wann hast du angefangen, Gitarre zu spielen?
Weil ich also nun dachte, ich kann nicht singen, habe ich dann irgendwie versucht, anderweitig Musik zu machen. Okay, ich kann nicht singen, also was mache ich dann? Da habe ich irgendwie angefangen, Blockflöte zu spielen, Querflöte. Und dann wollte ich Querflöte nicht mehr machen, weil war ja nicht rock genug. Und dann habe ich auf dem Dachboden bei meinem Vater mit 14, glaube ich, noch die alte Gitarre von meiner Mutter gefunden. Und
Akustik, oder?
Ja. Genau, muss man auch dazu sagen, DDR-Gitarre war natürlich damals unheimlich schwer zu finden. Die ist auch noch in meinem Besitz, die steht
da. Ah ja, okay, geil.
Unheimlich schwer zu finden, diese Gitarre, die war dann noch bei meinem Vater, wo meine Eltern getrennt waren. Also ganz weird, ich habe die auf jeden Fall auf dem Dachboden gefunden und dachte, oh my gosh, ich werde John Frusciante von den Red Hot Chili Peppers und habe sofort angefangen zu üben, wie eine Geisteskranke wirklich. Und ja, da war ich 14.
Krass. Ist dein Elternhaus auch musikalisch? Haben die dich irgendwie geprägt?
Gar nicht. Das ist das, wo ich dann manchmal, ne, man vergleicht sich ja dann auch mit anderen Leuten. Ich glaube, das ist das, wo ich echt gar nicht privilegiert war an der Stelle. Ich hatte nie Gesangsunterricht, nie Gitarrenunterricht. Das Einzige, was meine Mutter sich wirklich aus den Rippen geschnitten hat, war dann irgendwann der Querflötenunterricht. Das hat mir auch super gut getan, war natürlich ganz wichtig für Wukan jetzt im Bandkontext, ne? Aber für mich damals war das halt so, oh, ich mache jetzt halt Musik und mache da jetzt einen ganz tollen Werdegang und irgendwann gehe ich mal ins Orchester. Aber ich habe so spät damit angefangen, nämlich mit 13, dass ich, glaube ich, da auch ein Zeitfenster für so musikalische Bildung so ein bisschen verpasst habe. Also das mit den Notenlesen war eine absolute Katastrophe für mich. Takt halten und so weiter und so fort. Ich war da eher intuitiv. Und das ist natürlich fürs Orchester ja mal gar nichts.
Ja, aber das hast du ja sehr schlau gemacht und es sehr gut in Wukan integriert. Sehr,
wo
sehr
ein
gut.
Wille ist, ist ein Weg, Leute. Ich sag's euch. Das ist, also ja, man kann wirklich aus allem was machen. Das, wenn es da ein Beispiel dafür gibt, dann ja. Hoffentlich ich.
Ja. Wenn du jetzt sagst, du hattest jetzt nicht so das Elternhaus, das dich jetzt irgendwie zur Musik gebracht hat, auf die Musik gestoßen hat, oft ist es ja irgendwie so, dass viele Kids das von zu Hause schon so mitbringen. Was würdest du sagen, wie ist der Rock'n'Roll in dein Leben gekommen?
Also nicht durch meine Eltern auf jeden Fall. Also der, gute Frage eigentlich. Ich glaube, das war eher meine Großeltern, weil auch eigentlich total banal. Die haben halt immer Radio gehört und die haben einen bestimmten Sender gehört, den es in Sachsen gibt. Der hieß damals Oldie FM. Der heißt jetzt RSA. Ja. Und dieser Sender spielt halt seit jeher die 60er, 70er, 80er und da ist natürlich Rock, spielt dann eine ganz andere Rolle als heute. Und da liefen dann regelmäßig halt solche Sachen wie Thin Lizzy und Free vor allen Dingen. Free, also das war eine Zeit lang meine absolute Lieblingsband. Okay. Wirklich, bin bis zum Abkotzen, ja, habe ich die gehört, wirklich. Und die habe ich durch die Wochenenden bei meinen Großeltern, die ich da vorm Radio verbracht habe, da habe ich die Band da kennengelernt. Aber das kam, ne, mein ganzes Leben lang gehört. Und mit 14 kam dann so der Punkt, wo ich so gemerkt habe, oh, Rockmusik, geil. Und dann habe ich das erst reflektiert. Ach herrje, da gibt es ja halt diese Band und diese Band. Und die sind alle von den gleichen Leuten beeinflusst und so weiter. Und dann kam ein Stein ins Rollen und hat da Dominoeffekt.
Ja, das ist auch ein weites Feld. Da, wenn man mal anfängt, voll, leicht einzutauchen, dann merkt man ganz schnell, boah, es geht überall hin.
Ja, absolut. Das ist so krass. Ne? Es hängt alles miteinander zusammen. Was mich total fasziniert hat, das kam dann aber natürlich auch erst so ein bisschen später, dass ich so festgestellt habe, okay, also die kannten sich ja auch alle.
Ja, ja.
Also Clapton, Hendrix, ja, Paul Kossoff, die ganzen Leute, hingen, die kannten
alle
sich ja alle.
In den Clubs rum und ja.
Das ist irgendwie, ne? Und dann haben sie irgendwie Weltkulturgeschichte geschrieben, ne?
Auf jeden Fall. Und auch witzig, dass eben alle britischen Gitarristen, diese ganzen Größen aus der Zeit, auch irgendwie alle dieselben Vorbilder hatten und so. Also ich habe ja schon so viele Interviews geführt und immer, wenn einer so um die Mitte, Ende 60 ist, ob das jetzt Mick Fox von Uriah Heep oder Tony Iommi oder so, irgendwie nennen immer alle so drei Gitarristen, die ich vorher auch nicht kannte. Die man dann auch mal googelt und ich dachte, ach krass, das war die Welle vorher, wo es irgendwie dann im UK losging, so Ende der 50er, Anfang der 60er, dass die halt diesen amerikanischen Rock'n'Roll irgendwie versucht haben zu imitieren und adaptieren. Und das ist schon.
Hast du da einen Namen, der jetzt?
Ja, ja, ich, das war so der, ich muss jetzt kurz googeln. Von The Shadows.
Nee, natürlich. Ja, Hank Marvin. Na klar,
jetzt
hallo,
Hank Marvin and The Shadows.
Genau. Krass,
den
oder?
Haben ganz viele genannt. Der war irgendwie immer mit dabei.
Oh, hätte ich aber gar nicht vermutet, obwohl das so ein Riesenhit war, ne?
Aber es haben ganz viele gesagt, also ich kann mich explizit an Mick Box, Tony Iommi und noch ein dritter, vielleicht einer von Slade?
Ach, auch gut möglich,
ich glaube,
ne?
Der Dave Hill von Slade. Und die haben alle, ich sehe, was hat euch denn inspiriert? Die so, wir haben Hank Marvin im Radio gehört und wir wollten alle Gitarre spielen.
Hat nicht auch Lemmy irgendwie mal so jemanden genannt aus der Zeit, aus den 50ern? Ach, da komme ich jetzt nicht mehr drauf.
Ja, aber bestimmt.
Wieder.
Wahrscheinlich war es auch Hank Marvin. Nee, wahrscheinlich irgendwie. Aber da gab es so zwei, drei, die tauchen irgendwie immer auf. Und das ist, finde ich, schon auch sehr, sehr spannend, wenn man sich da so reingräbt und da so reinnördet. Und was ich bei dir auch spannend finde, hast du dann mit 14, wann bist du auf E-Gitarre gekommen dann?
Auch mit 14, dann, also das war dann ein bisschen später, das war Ende 2006. Da habe ich also genug Geld zusammengespart, wie auch immer, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe mir 190 Euro zusammengespart. Und man muss dazu sagen, ich komme wirklich aus einer Familie, da ist nicht viel Cash da. Ja. Ich hatte nie Taschengeld. Ich weiß gar nicht, woher ich diese 180 Euro da oder 190 Euro her hatte. Aber habe ich mir irgendwie vom Mund abgespart und dann muss man auch sagen, da habe ich meine triebige Ader ein bisschen ausgespielt, weil mein Vater und meine Mutter, die sind getrennt, mein Vater, der war ein bisschen gehässig, ne? Und er hat sich dann schon sehr gefreut, wenn er meiner Mama eins auswischen durfte. Und ich durfte damals keine E-Gitarre haben. Und mein Vater...
Von deiner Mutter aus?
Ja, meine Mama wollte das nicht. Muss man vielleicht auch ein bisschen so sehen, wieder dieses, ich sag mal, DDR-Mindset, ne? Also als Musiker verdienst du nichts und mach was Richtiges und einfach die Sorge, dass ich mit meinen Flusen im Kopf irgendwie meine Zukunft verbaue.
Dass aus dir nichts Anständiges wird später mal.
Ganz, ganz genau. Und es ist ja auch so gekommen.
Und jetzt schau mich an.
Ja, jetzt schau mich an.
So ist es gekommen.
Hier in meinem bunten, ja, kleinen Loch.
Schrecklich sieht's aus.
Ja, ganz furchtbar,
ganz
oder?
Furchtbar, ja.
Genau, und mein Vater ist mit mir dann nach Markstein gefahren, das ist im Erzgebirge halt so ein Musikhaus. Und da haben wir wirklich die allerbilligste rote SG, die ich hier auch in diesen Fotos da spiele, haben wir dann gekauft. Da saß ich auch wirklich Monate vorher schon vor dem Katalog. Ich hatte irgendwie so einen Musikhauskatalog und dachte, oh, diese Gitarre und so einen kleinen Transistor-Amp dazu, der absolut beschissen.
Ja, klar.
Und dann erinnere ich mich, wie mein Vater mich dann nach Hause fuhr und meine Mutter war nicht da. Und ich bin zur Garagentür rein. Jo, hallo Mama. Ne, ganz schnell rein. Und unerkannterweise habe ich dann diese Gitarre auch ein paar Wochen lang im Schrank verstecken können. Und hat sie nicht rausgefunden.
Und gespielt hast du sie wann?
Wenn sie nicht zu Hause
war.
Okay.
Wow.
Ja, ja. Und das, aber du, Tatsache, gab richtig Stress da. Ne? Also als das dann rausgekommen ist und die Gitarre war dann auch das Druckmittel. Ne? Und dann, wenn ich mal irgendwas Scheiße gebaut habe als Teenie, war die Gitarre als erstes weg.
Nein.
So. Natürlich. Und ich, das war das Einzige, was mir wirklich richtig Spaß gemacht hat, den ganzen Tag zu zocken. Und ich wollte unbedingt,
Ja, ist aber krass, wie viel Dedication du in dem Alter auch für das Instrument dann hattest schon.
Hyperfokus auf jeden Fall, ne? Und so blöd wie das klingt, ne? Aber wirklich, also ich meine, das Internet war ja in seinen Kinderschuhen, Social Media war in seinen Kinderschuhen. Da ist nicht so viel Zeit gewesen für, du konntest nicht so doomscrollen oder sowas, ne?
Ja, Gott sei Dank. Ich meine, du hast halt stattdessen Gitarre geübt und das war eine sehr gute Sache, würde ich sagen, oder?
Gott sei Dank, ne? Und war auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, 2006, 2007 war eine tolle Zeit nochmal für Rockmusik. Also da kam ja so viele, diese British Invasion,
ja,
die damals nochmal stattgefunden.
Ja, Wolfmother und sowas, glaube ich, kam da auch raus um die Zeit, oder?
Die haben mich alle gemacht. Wolfmother waren eine der Bands, wo alles, weil du, die Eingangsfrage war ja, was waren so die Momente?
Ja.
Das war auch ein Moment, an den ich mich erinnere, als wäre es gestern gewesen. Es war auch super episch. 2006? Also es war wirklich das Jahr.
Ja.
Ne? Das ist nächstes Jahr 20 Jahre.
Ja, hör auf, ey.
Wow. Wir reden nicht drüber,
nee,
ne?
Wir reden nicht drüber.
Es war gestern. Es waren die letzten Sommerferien.
Es war vor kurzem erst.
Es war vor kurzem erst. Das waren die Sommerferien. Ich war allein zu Hause, weil Eltern arbeitsmäßig unterwegs waren. Und ich hatte natürlich den Luxus, auszuschlafen. Und dann, wir hatten damals in der Küche einen Fernseher. Also habe ich beim Frühstücken Fernsehen geguckt und habe halt MTV geschaut. Und da lief halt Wolfmother Woman.
Ja.
Und
so
ich
geil.
Fress halt mein, oh mein Gott, ich werde das niemals vergessen. Ich esse mein Müsli, sehe das, ich halt inne und mir fällt der Löffel vor Staunen in die... Also ich bin nicht wieder geworden. Mir ist der Löffel in die Schüssel gefallen. Ich war fix, ich war bekehrt. An diesem Tag wusste ich, alles klar, Leute, es ist New Identity incoming.
Ja.
Das war wirklich der absolute Wendepunkt. Und da habe ich von da an fing da ganz viele tolle Sachen an. Also echt krass, krasse Zeit. Und geiles Gefühl, oder? Wenn du was findest, wo du weißt, boah,
ja, wenn das plötzlich ist, alles ist, was du willst und bist und plötzlich macht alles Sinn, oder?
Voll.
So dieses Gefühl, dass du denkst, ach, deswegen.
Oder? Ja. Und so habe ich mich damals gefühlt. So, das war für mich wirklich ein ganz großer Wendepunkt. Dann war es natürlich dann auch wichtig, andere Leute zu finden, denen es genauso geht, ne?
Ja, ja. Und wie hast du die dann gefunden?
Ich hatte ein paar Freunde, von denen ich von vornherein wusste, dass die Rockmusik mögen. Da, an die habe ich mich dann gewendet, da sind dann halt auch richtige Freundschaften entstanden. Ja, und dann glaube ich, ist das auch so ein Ding, man findet sich dann schon, ne? Also wenn ich jetzt so mal zurückblicke, auch wie das jetzt ist, man findet sich schon.
Ja.
Man checkt schon Musiker oder Musikfan oder nicht, ne?
Da gibt's ja dann doch die praktischen Szenecodes, anhand derer man so ein bisschen einschätzen kann, wenn man jemanden sieht und noch nicht kennt, so könnte eine Wellenlänge sein oder eben nicht.
Ja. Schon krass,
deswegen,
ne?
Deswegen gibt's das ja, Gott sei Dank.
Genau, ne? Dass man sich dann eben auch ein bisschen entsprechend kleidet und so. Und das war ja dann auch so alles super wichtig plötzlich, ne?
Ja, also ich find's so krass, dass du auch, also mit 14, dass es dann für dich schon so klar war, dass es auch die Gitarre sein soll und dass dich auch nichts daran gehindert hat. weder gedanklich noch, dass wenn deine Mutter das als Druckmittel benutzt hat, noch irgendwas anderes. Das finde ich sehr cool, weil bei mir war das zum Beispiel so, ich mochte ja auch schon immer Rockmusik und ich war schon immer der größte AC/DC-Fan, aber irgendwie ist mir, obwohl mein ganzer Freundeskreis aus Musikern besteht, auch damals schon, hey, meinst du, mir wäre eingefallen, dass ich das machen könnte? Das war not in the cards. Unterbewusst war das, ja, das machen die Männers.
So. Now we are talking.
Now we are talking.
Also ich hatte tatsächlich auch ganz lange den, obwohl das jetzt so klingt, als hatte ich das schon immer gewusst, dass ich halt Gitarristin werden will oder wie auch immer, Musikerin sein will. Klar wusste ich das innerlich für mich schon immer. Aber nach außen ist es ja schon so, dass vor allen Dingen Männer in der Musikindustrie den Vorrang hatten. Und tatsächlich, muss ich auch sagen, ist das ein internalisiertes Muster, was ich da auch natürlich hatte. Also weiß nicht, wie das bei dir war, ob du jetzt dir bewusst gesagt hast, oh, ich kann das nicht oder ich sollte nicht Musik machen oder ob das einfach schon gar nicht...
Es war einfach...
Keine Option.
Keine Option. Es hat mir auch niemand anderes explizit gesagt, du kannst es nicht machen. Aber dadurch, dass ich so geprägt war, ich habe nur Musik von Männern für Männer gehört.
Ja.
War fast nur, alle Musiker, die ich kannte, waren männlich.
Ja.
Und ich war halt schon so ein bisschen recht früh auch so ein kleiner Musiknerd im Freundeskreis. Aber die Brücke zu schlagen, ich habe mir sogar manchmal auch noch mit 18 oder so, das weiß ich noch, wenn ich beim Joggen war und AC/DC gehört habe, habe ich mir so vorgestellt, wie es wäre, wenn ich Gitarre spielen würde. Habe ich mir so vorgestellt, als wäre das Tollste. Denkst du, ich wäre drauf gekommen, dass ich einfach Gitarre spiele? Ich dachte mir, glaube ich, in mir drin so, ja, nee, ich kann das nicht. Ja, da musste ich dann 30 werden.
Es ist so traurig.
Es ist so traurig.
Was dann natürlich auch schon dafür spricht, ne, dass das Feld halt einfach völlig dominiert ist an der Stelle. Und zwar, dass die Sozialisierung, ne, wenn man da jetzt mal so ganz hochtrabend sprechen will, davon halt wirklich abhängig ist, was man selber auch wahrnimmt, was man selber sieht. Und dann darauf projiziert man ja auch, was,
ja, natürlich,
wozu man selber in der Lage ist. Und was ist denn das für ein Bullshit? Es gibt so unglaublich tolle Gitarristen oder Gitarristinnen,
ja.
Musikerinnen, weil darauf wollte ich ja hinaus. Und die bleiben da halt für immer irgendwie verborgen hinter den großen Namen, die ja alle männlich sind. Und ich will das auch niemandem jetzt direkt vorwerfen.
Nee, aber es ist halt ein System, das so gebaut ist und es ist ein System, in dem Frauen halt weniger sichtbar waren schon immer und jetzt langsam ein bisschen sichtbarer werden, aber sind wir immer noch weit weg von Gleichberechtigung,
ja, absolut,
gleicher Wahrnehmung, absolut, und so weiter. Und deswegen freue ich mich auch so über jede Frau, zum Beispiel meine Podcast-Partnerin, die Cora ist ja auch Gitarristin und die spielt ja auch, macht es hauptberuflich.
Das ist auch so cool.
Und der hat auch mit 9 angefangen, Gitarre zu spielen und dann mit 14 auf E-Gitarre umgestiegen. Und bei der war das halt irgendwie auch einfach, die hat das einfach gemacht, die wollte das machen und die hat sich da irgendwie gar nicht abbringen lassen. Und die wiederum war ja scheinbar so sozialisiert, dass ihr das gar nicht so in den Sinn kam, dass sie das nicht machen sollte, könnte als Frau, was ich ja auch total interessant finde. Aber bei mir war da komplette Blockade.
Ja.
Die sich echt erst mit 30 aufgelöst hat. Und auch jetzt daddel ich so seit 4-5 Jahren vor mich hin mit der Gitarre. Und es ist immer noch so eine geistige Hürde, weil ich mir immer denke, also ich habe ja noch nie vor anderen Leuten Gitarre gespielt.
Ja.
Obwohl ich ja meine Songs selber schreibe und die kann ich ja auch spielen.
Ja.
Also ich schreibe mir ja keine Sachen, die ich nicht spielen kann.
Ja, klar. Oh, okay. Das geht aber auch. Doch, das geht sehr gut auch.
Aber diese Hürde, sprich aus Erfahrung, eine Gitarre zu nehmen und mich auf eine Bühne zu stellen und mir einfach zu denken, fuck you all, ich spiele jetzt hier meinen Song, ciao, die ist so groß. Die ist auch so viel größer als nur zu singen. Ich meine, das habe ich ja schon gemacht. Und das ist auch, das geht auch ganz gut. Aber Gitarre spielen, das habe ich mir in meinem Hirn irgendwie wie so einen heiligen Gral eingeredet. Das dürfen nur die besten, tollsten Typen wahrscheinlich auch.
Ja, na klar. Ja, und die Erfahrung ist auch einfach, also ich meine, ich spiele zwar Gitarre, aber ich bin ja im geläufigen Sinne jetzt auch keine gute Gitarristin. Ich mache die Dinge, die ich tue, die mache ich halbwegs goodie und ich bin wahrscheinlich auch rhythmisch ganz relativ tight.
Ja, wie jetzt gesagt, die Dinge, die ich mache, so Imposter
mäßig rum. Aber ich habe tatsächlich das Solieren nie gelernt, aus Angst einfach zu versagen. Und dann habe ich es halt gelassen.
Aber du machst es doch manchmal jetzt.
Ja, das sind ein paar Single-Läufe.
Ja, na, aber trotzdem.
Das ist kein, also ich, das, was ich sagen will, man setzt sich nur selber eigentlich diese Blockaden und diese Limitierungen.
Ja, du baust hier Gefängnisse halt, ne? Aber
ja,
das kenne ich auch
weird.
Mit dem Solieren zum Beispiel. Das ist auch sowas, da denke ich mir auch so, nee, ich werde eine okay Rhythmusgitarristin vielleicht. Aber Solieren fange ich gar nicht an.
Ja,
an.
Ja.
Das
habe ich auch gedacht.
Oben, wo ich mir denke, nee.
Ja, voll.
Bin ich nicht gut genug.
Ja, und das ist Quark. Und ich habe nämlich auch irgendwann damit angefangen und habe dann vor allen Dingen mich mit denen verglichen, die das halt hauptberuflich machen und die da irgendwie 100 Jahre Gitarrenstunden hatten. Und natürlich bin ich kein Joe Satriani oder
ja,
wie hießen die ganzen Heinis. Es ist der erste, die mir eingefallen ist. Ich kenne diesen Mann gar nicht.
Aber über den haben wir letztens auch gesprochen bei so Schwertern. So, Joe Satriani, Steve Vai, die ganze.
Ah, sind das nicht die Leute mit den blinkenden Gitarren?
Bin ich auch so ein bisschen cringe. Aber
natürlich war der, ne, ich habe mich dann schon als Gitarristin identifiziert.
Gut.
Bin dann also auch durch die, weil singen konnte ich ja nicht. Weil das war, wir sind ja noch an dem Punkt,
wo du nicht singen kannst. Ja, das ist eh gut.
Völlig gaga, aber irgendwann switcht es dann mal, so mit 20 oder so switcht es dann mal. Dann habe ich dann irgendwie schon mal gemerkt, so doch, das mit dem Singen. Aber da sind wir in der Chronologie noch nicht.
Eben, nix überspringen.
Wir sind noch im Jahre 2007. Nee, ich habe mir dann tatsächlich manchmal so Gitarrenheftchen gekauft, weil ich mich ja dann als Gitarristin gesehen habe und ich besaß ja jetzt eine E-Gitarre.
Ja.
Das heißt, ich muss jetzt auch Dinge übers Gitarrespielen lesen. Also habe ich mir dann diese Heftchen gekauft und habe dann diese ganzen Namen da gesehen und konnte mit denen und nichts anfangen so richtig. Also das war auch noch nie so mein Ding. Ich war schon immer eher so 60er, 70er Bereich unterwegs, auch damals schon. Und fand das halt einfach aber krass, wie die halt spielen. So alle Mann, ne? Und habe dann auch ganz doll versucht, den Paul Kossoff nachzumachen und so mit seinem Vibrato. Hatte dann auch so ultra fette Saiten auf dieser Billo-Gitarre. Habe ich mir dann irgendwie so 52er Saiten.
Du wolltest leiden einfach, oder?
Ich wollte Paul Kossoff sein.
Okay.
Und es war ganz klar. Und hat natürlich jetzt nicht hingehauen. Und irgendwann war das Scheitern für mich so. Ich wusste nicht mehr, wo ich ansetzen sollte. Also Geld für Gitarrenstunden hatte ich nicht. Gab auch mal einen riesengroßen Disput mit meiner Mutter über diese Gitarrenstunden. Ich wollte dann nämlich unbedingt welche. Und die sagte, das geht nicht. Da sind wir mal richtig aneinander gerasselt. Und dann dachte ich so, naja, entweder mache ich das jetzt alleine oder ich mach's jetzt hier, mach's gar nicht. Ne? Und dann habe ich versucht, mir das alleine drauf zu schaufeln. Aber das...
Das ist krass, ne?
Ich bin dann irgendwie so gescheitert daran, ne? Echt schade, weil ich hätte, glaube ich, da noch so viel mehr rausholen können.
Was heißt, du bist gescheitert daran?
Ich wollte solieren und ich wollte einfach sicke Riffs schreiben und manche Sachen kann ich auch einfach, also wenn ich Songs schreibe jetzt, dann funktioniert das so, ich habe irgendwie, entweder habe ich eine Melodie im Kopf, so ist es meistens, und ich versuche auf der Gitarre das dann irgendwie so umzusetzen, dass da ein Song rauskommt.
Ja.
Ich könnte dir im Leben nicht sagen, was ich für Akkorde spiele.
Ja, ist aber bei
es
mir
ist
auch
halt
so. Ich habe eine Melodie, die singe ich in meinem Kopf und dann versuche ich es auf der Gitarre irgendwie zu reproduzieren. Ja.
Ganz genau. So, und das ist natürlich für alle Beteiligten bei Wukan dann auch sehr spannend. Und ich zeige denen das dann immer und denke so, fress oder sterbt, Leute.
Ja.
Das ist es. Und entweder ihr könnt da jetzt was draus zaubern oder...
Aber
Jesus, take the wheel.
Gut bisher.
Ja, ja. Zum Glück habe ich die. Ne, zum Glück habe ich die Jungs. Sonst wäre einiges hier noch im kryptischen Bereich.
Hast du jetzt in deinem Erwachsenen-Live nochmal drüber nachgedacht oder nochmal Stunden genommen oder so?
Ach, sind so. Ich mache so viele Sachen.
Ja.
Also ich schreibe Songs, ich produziere, ich schreibe die Texte, ich spiele die Flöte, ich spiele manchmal Synthi, ich spiele das Theremin.
Du hast auch noch einen anderen Vollzeitjob. Schätze ich.
Ja, ich habe, genau, für den ich tatsächlich auch mal studiert habe, ne? Also dort bin ich ausgebildet, so dann das, ja, die Zeit ist nicht da, die Kraft ist nicht da, weil der andere Job ist ja einfach nur super, also super heftig einfach nur. Also ich bin jeden Tag einfach nur im Arsch. Und so, dass ich dann Tatsache nicht mehr drüber nachgedacht habe.
Ja, verstehe
mir, ich. Mir da nochmal, und ich habe mich auch noch so eine Geschichte, ne? Ich habe mich dann vor ein paar Jahren halt so heftig auf das Singen eingeschossen, dass ich da auch viel, viel, viel besser geworden bin. Und das ist, Stimme ist ja sowieso viel intuitiver und ich glaube, ich bin eher ein intuitiver Musiker. Deswegen habe ich mich dann darauf ein bisschen festgefahren, habe dann also die Stimmbildung gemacht.
Wann hast du dich denn wieder getraut zu singen?
Das war, als ich dann gemerkt habe, dass ich doch nicht so scheiße bin.
Hast du es einfach für dich selber beim Singen gemerkt, so hey, das kann gar nicht so schlecht sein?
Ja, ich habe dann so alte, also ich habe dann selber Songs geschrieben, habe alte Rocksongs nachgespielt und habe dann gemerkt, also es klingt doch gut, also jetzt, ne? Und dann habe ich irgendwann, mussten wir in Musik, da war ich auch schon auf dem Gymnasium, es war kurz vorm Abi, ne? Also ich war schon erwachsen praktisch, ne? Mit 18, 19 war das. Da mussten wir, sollte sich unser Musikkurs einen Song raussuchen, einen Popsong und den interpretieren. Und ich habe Papa Don't Preach von Madonna genommen und habe den auf Gitarre gespielt und habe dazu gesungen.
Ja.
Und es gab Standing Ovations im Musikkurs. Und da dachte ich dann so,
ach schau,
klar, okay. Und dann habe ich das meiner Mutter vorgespielt. Und die hat geweint. Also,
okay.
Ich weiß, ja, also die war so, nicht weil es so schlimm war, ne? Nicht wie bei My Heart Will Go On.
Danke, dass du es nochmal geklärt hast, Francis.
Sie war so gerührt, dass sie dann halt gesagt hat, es war ganz toll und hat dann halt geheult. Und dann wusste ich, okay, da ist was da. Und dann habe ich schon, ich glaube, das dauerte dann nicht lange, dann habe ich auch auf YouTube dann die ersten Sachen hochgeladen. Da habe ich von Deep Purple Holy Man gecovert, noch mit Zahnspange, mit allem drum und dran. Das war auch ganz
süß.
Ganz nett. Ja, 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 sehr süß war das. Ich habe es neulich mal wieder gesehen, es ist noch online.
Echt jetzt?
Also, ja. ich schick dir den Link nachher, da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts, da war ich 19, genau. Und da fing das dann an, dass ich dann auch aktiv eine Band gesucht habe. War dann auch schon in der Metal-Szene in Chemnitz unterwegs und so. Wie gesagt, man findet ja seine Leute dann.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ja. Hast du Papa Don't Preach gesungen und gespielt. Wie bist du denn dann zu Wukan gekommen? Ihr habt euch ja beim Studium, oder? Kennengelernt. War das Studium?
Ja, wir haben. Ja, ja. Also, genau. Ich habe dann angefangen zu studieren in Dresden. Mir war auch ganz wichtig, dass ich nicht in Chemnitz bleibe, obwohl ich die Leute dort sehr mochte. Die waren, da hatte ich ja schon meinen Namen und meinen Ruf weg, weißt du, wie ich meine? Und dann eine Band zu suchen mit Leuten, die potenziell schon ein Bild von dir haben, fand ich dann schwierig, wollte dann von null anfangen und habe dann in Dresden gesucht. Habe dann noch gar nicht gewohnt, aber es gab damals in Dresden so eine Campus-Zeitschrift. Und es ist eine Zeitung, die kam dann halt raus, konnte die in der Mensa dann immer nehmen, alle paar Wochen. Und da habe ich eine Anzeige geschaltet und die hieß Blues Brothers gesucht.
Ach, und, wirklich so ganz klassisch.
Ja, ganz genau. Und da habe ich geschrieben, so wenn ihr Bock auf, und da musst du dich jetzt anschnallen, weil meine ursprüngliche Idee von Wukan war nämlich folgende. Wir machen Musik wie Rory Gallagher, Free und ZZ Top.
Sehe ich nichts Falsches drin. Ist jetzt ist ein bisschen was anderes geworden?
Ja, voll. Voll. Ja, ja,
geil.
Genau.
Und was ist dann passiert?
Dann hat sich Petz gemeldet. Und Petz war unser erster Schlagzeuger. Und damals gab es in Freiberg, das liegt zwischen Chemnitz und Dresden, gab es eine Metalband, die hieß Alpha Tiger.
Geiler Name.
Ja, und die waren super erfolgreich für damalige Verhältnisse. Also, die waren erfolgreich ja. Für uns alle Mann, ne? Und der ist dort aber frisch ausgestiegen. Es war auch so eine komische Geschichte. Wusste ich nicht. Hat er nämlich nicht erzählt, dass der bei der Band gespielt hat. Aber ich kannte Alpha Tiger. Und wusste aber, konnte ihn nicht zuordnen. Aber irgendwann habe ich dann mal bei Alpha Tiger mich so ein bisschen auf der Facebook-Seite erkundigt und so, was sie so machen. Und sehe halt in diesem Profilbild, sehe ich jemanden und der hieß Petz und sah auch aus wie der Petz, mit dem ich mich dann schon mal getroffen habe. Und dann machte das so Klick. Ich so, sag mal, bist du der Schlagzeuger von Alpha Tiger? Und da sagt er ja. Also jetzt nicht mehr, ja. Aber ich war dort.
Ach, krass.
Und ich bin nicht wieder geworden. Ich dachte so, oh mein Gott, was für ein Glück, dass wir so jemanden Guten da direkt erwischen konnten.
Ja, richtig cool.
Und ja, über fünf Ecken habe ich dann Tim kennengelernt. Ich hatte einen guten Kumpel, dessen Freund war mit Tim in der Band. Und dieser Kumpel hat gesagt, Mensch, der Tim, der sucht gerade noch eine andere Band. Die Band war so mittelaltermäßig, was die gemacht haben. Und da wollte er sich ein bisschen umorientieren. Und ich erinnere mich noch an die erste Probe genau. Und ja, da kam halt eins zum anderen, ne? Das war alles, Tim sagte, am Ende dieser Probe, der kam halt mit so einer Aldi-Tüte an, da waren seine ganzen Effektgeräte drin.
Geil!
Und dann hatte der irgendwie noch so eine andere Aldi-Tüte und da war halt Haufen Bier drin. Und dann gab's dann halt in der während der Probe halt viel Bier und viele Riffs und viele Effekte. Und dann sagte der am Ende, als wir uns da unten verabschiedet haben, ja, das hat Potenzial, denke ich mal. Dann können wir uns ja bald mal wieder treffen. Und naja.
Und was jetzt hast du dir gedacht?
Das versuche ich mir auch gerade so zu. Was habe ich mir gedacht? Also ich habe mich auf jeden Fall sehr über diesen Satz gefreut, dass er das gesagt hat, weil mein Selbstwertgefühl war ja jetzt nicht von übermäßigen, von Euphorie geprägt.
Aber es ist spannend, dass
so,
du das sagst und dich ja dann trotzdem recht viel getraut hast, finde ich. Also
ja. Du
bist ja schon proaktiv, hast du dir ja eine Band gesucht. Braucht man ja voll die Guts dafür eigentlich.
Genau.
Das ist ja vielleicht ein interessantes Spannungsfeld.
Voll, vor allen Dingen, weil ich nämlich am Ende dieser Anzeige auch gesagt habe, ach übrigens, ich bin ein Mädchen.
Aha.
Das musste dort noch mit rein. Ja, also ja, proaktiv auf jeden Fall, weil ich wollte einfach Musik machen. Das war für mich absolut sonnenklar.
Ja.
Das war für mich, das stand
nicht zur Diskussion.
Nein, überhaupt nicht. Ne?
Ja.
Das war, ich wollte Musik machen und meine größte Vorstellung damals, das weiß ich auch noch, weil ich das mal irgendwo hingeschrieben habe, in irgendeinen Social-Media-Post auf irgendeiner Website, anno dazu mal MySpace oder so, da konnte man so einen Fragebogen ausfüllen, wo siehst du dich in 10 Jahren? Und dann habe ich dort wirklich hingeschrieben, na, ich könnte mir schon vorstellen, mit meiner Band mal ein Album aufzunehmen, das wäre mein größter Wunsch.
Oh.
Also bescheiden natürlich aus heutiger Sicht.
Ja,
weil,
aber voll schön.
Ja, und das sind diverse Alben geworden,
ja.
Gott sei gedankt. Ach, man muss wirklich immer dankbar sein, dass das alles so läuft, wie es läuft. Wirklich, also manchmal muss man wahrscheinlich zurückblicken und dann gucken, woher kommt man, dass man wirklich mal merkt, dass das, was man jetzt hat, dafür hat man irgendwann mal gekämpft.
Ja, und dass es nicht selbstverständlich gekommen ist.
Nein.
Und dass es einfach nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass man sich den Arsch aufgerissen hat und ein Ziel hatte. Ich meine,
ja.
Ihr seid jetzt, finde ich, glaube ich, vor allem mit eurem letzten Album, es lief ja eigentlich schon recht schnell dann ganz gut bei euch, oder?
Ja, doch.
Also jetzt doch, im doch. Durchschnitt zu 80% aller anderen deutschen Rockbands, die sich so gründen in Studizeiten,
ja.
Hat's ja schon gut. Ich weiß nicht, ich habe euch vor echt Ewigkeiten, ich glaube, ich habe euch zum ersten Mal auf dem Burg Herzberg gesehen. Und das war vielleicht vor 10 Jahren oder
ja.
Sowas.
2016 waren wir das erste Mal da.
Dann war das da, glaube ich. Da bin ich mit so ein paar Leuten aus Regensburg, wo ich studiert habe, da hingefahren. Habe euch gesehen und fand es total cool. Und ich war irritiert von einer Querflöte.
Da bist du denn die Einzige.
Was ja voll geil ist.
Ja.
Weil wie gesagt, weißt du ja, außer Jethro Tull macht das niemand.
Richtig!
Und
ich habe neulich auch mal wieder gelesen, ich bin Wannabe. Also du hast dann ein Jethro Tull Wannabe gesehen. Ne? Ist doch super.
Echt jetzt, oder was?
Mhm. Wir fokussieren uns heute nur auf die positiven
Ja,
Sachen.
Fast. Ich bin ja selbsternannte Sexismusbeauftragte. Da müssen wir schon noch mal kurz drüber sprechen. Es tut mir leid.
Nee,
aber
das bitte, gerne.
Jetzt weiß ich noch, dass die Querflöte mich irritiert hat, aber nicht im Sinne von, was ist das für ein Scheiß? Und ich habe einfach in mir gemerkt, so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das kenne ich in der Rockmusik irgendwie fast gar nicht und fand es dann einfach schon total spannend, dass du da einfach oben stehst und wie gesagt, ich wusste das ja vorher nicht und dann ziehst du die Querflöte raus und ich dachte so, what is happening? Und das finde ich bis heute sehr toll. Du spielst ja, wie hast ja schon gesagt, du spielst ja nicht nur Gitarre und singst ganz zauberhaft, du spielst eben auch Querflöte und Theremin auf der Bühne auch.
Ja.
Und also ich finde ja, mit der letzten Platte ist bei euch irgendwie schon nochmal auch so rein jetzt musikmedial, habt ihr nochmal einen großen Sprung irgendwie gemacht, oder? Die haben jetzt schon,
auf jeden
die
Fall.
Presse hat sich jetzt schon sehr positiv geäußert eigentlich bei.
Absolut. Oh, Gott sei gedankt, wirklich. Also natürlich haben wir da auch ein Team, was dafür dann sorgt,
ja.
Dass da die richtigen Zeitungen bemustert werden. Aber was die Leute dann natürlich am Ende von der Musik halten, das ist immer noch die Sache der Journalisten. War auch nicht alles positiv. Wir haben auch ein paar negative Stimmen gehört, aber es ist alles.
Ja, das gehört ja auch dazu. Sonst wäre es ja langweilig.
Alles im Rahmen. Ja, es ist alles im Rahmen. Und was ich sehr schön finde, ist eben, dass diese Bluespills und Jethro Tull-Vergleiche tatsächlich ein bisschen zurückgegangen
ja.
sind. Und wir jetzt halt, es hat ja nur 4 Alben gedauert, ja.
Ja, aber
dass
da habt ihr euch ja schon auch jetzt raus emanzipiert. Ich auch schon mit dem letzten Album, auf dem jetzt aber nochmal stärker. Ich verstehe es auch voll mit den Schubladen, dass man da genervt ist von, Andererseits, ab und zu braucht es halt Schubladen.
Ja, ich weiß, dass das dazugehört. Um die Leute das einzusortieren.
Aber es ist natürlich witzig, weil es wäre irgendwie gefühlt scheißegal, was du machst. Wenn du jetzt einen leicht hippiesken Einschlag hast und als Frau vorne stehst und singst, bist du automatisch Bluespilz. Es ist völlig fick egal, was du wirklich tust. Ist automatisch. Du bist automatisch in der Schublade drin. Und da ist ja schon ein Unterschied.
Das, auf jeden Fall. Ich meine, früher waren die Vergleiche auch noch ein bisschen gerechtfertigter, weil wir stilistisch auch näher an denen dran waren. Aber mich hat das damals so mitgenommen, weil vor 10 Jahren kam das erste richtige Full-Length-Album raus. Und wie gesagt, das ist eine Geschichte, dieses Album, dafür habe ich ganz, 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 ganz viel Zeit, Energie, Leidenschaft reingesteckt, dass diese Platte bestehen oder entstehen kann. Und dann waren die Rezensionen damals wirklich mitunter vernichtend und persönlich. Und ich hatte auch nicht die persönliche Stärke, da drüber zu stehen. Wir haben ja kein Medientraining gehabt oder so. Wir sind ja hier nicht Sabrina Carpenter oder was, ne? Und dann musst du mit solchen Sachen fertig werden.
Tut weh auch, gell?
Tut sau weh. Und ich habe dann auch einen Groll auf die Bluespilz geschoben. Die konnten natürlich nichts dafür. Oh mein Gott, die haben uns gar nichts getan. Nee. Und eigentlich toll, dass es diese Band gibt. Aber vielleicht kann man ein bisschen nachvollziehen, weshalb ich da damals, also es ging mir so an die Nieren, weil jahrzehntelange Arbeit, die ich da reingesteckt habe in meine persönliche musikalische, in meinen Werdegang sozusagen, ist ja dann irgendwie so weggewischt worden mit,
einem Satz.
Wir haben einen Abklatsch von einer Band, die es ja schon gibt. Und das fand ich, also damit bin ich damals gar nicht fertig geworden. Und das hat dann auch wirklich ein paar Jahre gedauert, bis ich da mal irgendwie ein bisschen drüber stehen konnte. Was aus heutiger Sicht gaga, aber damals war das für mich ein ganz realer,
wirklich Nieder. Hey, das ist dein erstes Album. Das ist das erste Mal, dass du dann auch so an die Öffentlichkeit gehst. Und es ist ja immer spannend, sobald du was rausgibst, entwickelt es ja so ein Eigenleben.
Ja.
Ob das jetzt deine Bühnenperformance ist oder deine Musik, dein Album, dein Video. Und das hat ja einfach nur noch zugenommen, dass halt dann auch einfach Hate kommt. Und je mehr Leute erreicht werden, desto mehr Hate kommt zurück. Und wenn man das zum ersten Mal erfährt, das bügelt dich, finde ich, nieder, weil du es nicht, das kennt man ja gar nicht. Man lernt damit umzugehen und man lernt auch wirklich drauf zu scheißen. Weil anders geht's gar nicht, oder? Oder wie ist es bei dir?
Ja, es gab jetzt dieses Mal noch ein bisschen, also da hatten wir noch ein Video rausgehauen, wo ich Irons in the Fire halt einfach aus der Kalten im Proberaum singe, weil wir mussten ganz, ganz, ganz viel Social-Media-Kram machen und wir mussten wirklich die Reels raushauen wie geschnitten Brot. Und da war dann halt ein Reel dabei, wo ich eben die Töne nicht ganz treffe oder wo ich ein bisschen flat oder ein bisschen sharp bin, weil das halt, ne, die Linie ist ja auch sehr also sehr langgezogene Töne, also da muss das schon auch alles sitzen, ne? Ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Ich guck dann halt irgendwann so nach ein paar Wochen, weil wie gesagt, wir haben so viele Reels rausgehauen. Ich habe das gar nicht mehr gecheckt, was wann wo wie kommentiert wurde. Und dann scroll ich da auf Facebook allerdings nur, die auf den anderen Plattformen.
Ja, ist halt auch
gab's
das
sowas
größte
nicht.
Moloch, das gibt Facebook,
Alter,
sorry.
Oder? Naja, aber wie auch immer, wir mussten dort was posten. Also guck ich mir den Kram da so an, sehe diese Kommentare und denke, sag mal, was ist denn hier los? Wir haben sonst wie viel hunderte Kommentare bekommen und etliche Likes. Also das ging fast viral, würde ich schon sagen. Und dann sehe ich die Kommentare und dann stehen dort solche Sachen wie, oh, wer hat denn diese Katze ermordet? Und sie denkt also, sie kann singen.
Ja, ja. Boah. Ich hasse Menschen so doll manchmal. Das ist doch Wahnsinn. Und ich finde das auch so krass, wenn du, weil sowas passiert mit dem Reel, wenn es plötzlich aus deiner Bubble so rausgeht und sich plötzlich so potenziert und dann ganz viele andere Leute erreicht. Mir ist es auch einmal mit so einem richtig dummem Spaßvideo passiert, wo ich in den Bergen so bayerisch meinen Papa eigentlich nur imitiere, was der zu Leuten sagt, die scheiße auf den Berg gehen. Keine Ahnung. Ich bin nie auf dem Berg, ich bin unsportlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Quatsch gelabert. 300.000 Aufrufe, 2.000 Kommentare drunter und halt auch so richtig fiese Sachen, Mann, weil das kenne ich gar nicht. Ich so, wow. musste ich mich erstmal so zusammennehmen und so, okay, es ist das Internet, ja. Es ist egal.
Und was stand drunter? Was stand ja, dann letzten so, Endes drunter?
Oh, die meint wohl, sie ist lustig, wie peinlich, oh Gott, wenn ich die irgendwo sehe, dann gehe ich in die andere Richtung. Also nur so Hate-Sache, ich so, ach krass.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich eine Band sehe oder irgendeinen Inhalt,
der mir nicht gefällt, außer er ist vielleicht der mir rassistisch nicht gefällt. Oder so, ne?
Andere Story. Ja. Valide Kritikpunkte ja. sind gerne gesehen, obwohl ich natürlich auch nicht hören muss, dass ich flat irgendwo bin, also oder ein bisschen nee, drüber
also über meine, aber alles, was nicht menschenfeindlich und respektlos ist im Sinne von, da muss man was sagen, um demokratische ja. Haltung zu zeigen. Aber ich sag, das ist jetzt ein Real, gefällt mir nicht. Wie der die singt, gefällt mir das Genre nicht, gefällt mir das Outfit nicht.
Genau. So, sage ich nichts.
Ja, genau.
Unterhalte ich mich mit meinen Freunden drüber, da mache ich mich vielleicht auch mal über die ein oder andere ja. Truppe lustig und dann
ist gut.
Let's move on. Weil am Ende des Tages, auch wenn ich Bands gar nicht, also es gibt ein paar Bands, die finde ich wirklich panne und peinlich.
Ja,
und
das gibt's doch ehrlich. Gibt's aber viele Bands.
Die machen das doch aus den gleichen Motiven ja. wie ich oder wie, ne? Wie alle von uns, die in dieser Bubble hier sind.
Ja.
Und deswegen glaube ich nicht, dass man sich da hinstellen muss und sagen muss, oh, weißt du, also scheiß Band und verzieht
und
euch
überhaupt.
Mal. Und
nee.
Ganz, ganz
also
dünnes
auch
Eis.
Alles, was ich uncool finde, ist einfach mein persönlicher Geschmack. Das ist mein Ding. Das darf auch so sein, weil Musik ist einfach persönlich und ich darf auch Sachen peinlich und cringe finden. Aber ich würde mich nie erdreisten, das drunter zu schreiben oder jemandem reinzureiben, weil ich mir denke, die haben hoffentlich Freude dran. Es gibt bestimmt Leute, die Freude dran haben. Ey, wenn mehr Leute Musik machen würden, gäbe es weniger Krieg auf der Welt, glaube ich. Also alles gut. Aber dieser ja. Hate, der einem da manchmal so entgegenschwappt, ist schon, das muss man schon lernen.
Der Umgang damit ist nicht immer leicht, sag ich dir, wie es ist. Also, aber wie gesagt, das letzte Album lief für uns gut. Lief sehr gut
ja, ist
für
auch
uns.
Echt an alle HörerInnen da draußen, wer es noch nicht gemacht hat, die Platte heißt Axioms und die ist von Wukan und die ist super, super gut. Zieht euch das rein. Am besten kauft ihr es euch einfach auf Vinyl und legt es auf. Das wäre das Allerbeste. Ganz genau.
Ganz genau.
Ja, es ist eigentlich wirklich ich finde es eine sehr, sehr coole Platte. Wirklich.
Dankeschön.
Habt ihr ganz,
Dankeschön.
Ganz toll gemacht.
Ja.
Ich habe es ja vorher schon mal kurz angerissen, Francis. Ich bin ja hier im Podcast die selbsternannte Sexismus- und Feminismusbeauftragte. Und
yep.
mit dir kann ich da, glaube ich, drüber sprechen, weil ich habe letztens gesehen, da hast du in der Story, glaube ich, das Thema auch mal wieder von selber angesprochen. Du hast jetzt, glaube ich, nicht explizit,
ja.
das kommt ja immer mal wieder, du hast, glaube ich, nicht explizit genannt, was passiert ist, aber es war schon so ein, hey, was sich Frauen in der Musikbranche für Bullshit geben müssen teilweise. Was soll die Scheiße? Was würdest du sagen, wenn du es teilen magst, sind so die krassesten Sachen, die du dir bisher anhören musstest oder die dir persönlich begegnet sind? Oh je.
Oh, wo fange ich an?
Oh nein.
Wo höre ich auf? Also die krassesten Sachen sind, glaube ich, die Dinge, bei denen du erst später mitbekommst, dass es Sexismus war.
Ja, das kenne ich.
Oder die so spitz kommen
ja.
und so durchs Hintertürchen, dass du, das so dumm kannst du gar nicht denken, dass du dann in dem Moment, also ne, vielleicht ein Beispiel war Tatsache dieser eine Abend, an dem ich bin ein bisschen im Zwiespalt Tatsache. Number one, was teile ich überhaupt darüber, weil ich glaube, wenn man sich zu sehr dann auch immer auf das Negative fokussiert, dann fallen, ja, wie soll ich das sagen? Dann fallen einem natürlich auch immer mehr Situationen auf, die man dann vielleicht auch so interpretiert, als seien sie Sexismus. Man macht sich das Leben unnötig schwer. Manchmal sage ich auch einfach, weißt du was, Schwamm drüber, ist okay, let's move on.
Ja, man muss sich seine Schlacht noch einteilen. Also.
Richtig, ne? Choose your battle,
ja.
so ein bisschen. Und dann das Zweite, weshalb ich ein bisschen Zwiespalt bin, ob ich das teile. Ich werde jetzt hier keine Ortsnamen
nee,
und sowas
nee.
Nennen, ne? Aber ich weiß, die Veranstalter, die uns damals gebucht haben, die waren sehr, sehr interessiert daran, uns herzuholen und haben sich sehr gefreut, weil wir 2 Jahre vorher schon, also wir waren tatsächlich das 3. Mal auf dieses Festival gebucht und die beiden Male vorher konnten wir immer nicht, weil immer jemand krank geworden ist.
Okay.
Da war wirklich der Wurm drin. Diesmal haben wir es dann endlich geschafft und war ein ganz, eigentlich ein ganz toller Abend. Ein Line-up mit überall Frauen im Line-up, aber ich komme dorthin und wir sind die erste Band, die dort ankommt. Und komischerweise, das ist jetzt auch ein bisschen weird, aber das Vorprogramm zu diesem Abend war eine Pole-Dance-Show von Frauen aus der Ortschaft und die haben das auch ganz toll gemacht. Also darüber möchte ich mich gar nicht echauffieren, aber wir kommen dort an und es war natürlich diese Stange schon aufgebaut. Und ich bin dort, trete dort in die heiligen Hallen ein mit meiner Strickjacke und irgendwie Schlabberjeans und bin auf dem Weg zum Buffet als allererstes und baller mir da eine Hand Chips rein. Und dann ist einer der Veranstalter und der kommt auf mich zu, wollte lustig sein und sagt, Franzis, na, schön, dass du da bist. Ja, guck mal, da draußen haben wir hier die Stange aufgebaut, ne? Also haben wir für dich gemacht eigentlich, ne? Kannst ja schon mal üben hier draußen.
Ja.
Ich fand's nicht witzig. Ich fand's einfach nicht witzig.
Ist auch kein guter Witz. Unabhängig von dem sexistischen Unterton ist auch einfach keine gute Punchline und ist kein guter Way, um jemanden zu begrüßen.
Ja, genau das. Und Alex hat die Situation dann Gott sei Dank gerettet. Der hat gesagt, warum denn fremden? Ich bin doch hier derjenige, der fürs Pole-Dancen also bekannt ist. Ne? Also der hat die Situation, weil ich glaube, ich wäre schnippig geworden. Ne?
Ja.
Der gleiche Typ war auch die ganze Zeit der Meinung, also er sprach mich sehr häufig an. Ja. Das fand ich schon sehr interessant. Der musste irgendwie ganz oft mit mir reden.
Ja, das kenne ich auch. Boah.
Was ich auch nervig fand dann irgendwann, der wollte zu allem meine Meinung wissen und ich dachte so, stell mir doch einfach was zu essen hin, ich gehe dann auf die Bühne und fertig. Also ich will doch einfach nur, wir sind doch hier da, um Musik zu machen und so, ne? Und der musste mich halt auch immer anfassen. An der Schulter.
Ah, das hasse ich.
Und ich bin dann schon, also das war so ein Veranstalterteam aus zwei Leuten, ich habe explizit den anderen was gefragt. Und er kommt so schon an mich an und ich habe mich dann auch wirklich schon so weggezogen und habe gesagt, ey, fass
aber
mich doch mal bitte
nicht,
näher an.
Oder?
Hat er nicht gecheckt. Ja, also der allergrößte Brüller war aber wieder ein anderer Typ, aber auch älteres Semester, vielleicht spielt das eine Rolle. Nach dem Auftritt bin ich wieder in besagter Strickjacke, aber Bühnenoutfit drunter und Bühnenoutfit kennst du ja vielleicht, das ist schon auch spicy, ne?
Ja. Und selbstgemacht.
Ja, cooles. Und hab da die Strickjacke dann drüber und wir waren alleine im Backstage, der Bro und ich. Und der sagte dann so, warte, ich versuch's gerade zu rekonstruieren. Warum verkleidest du dich? Sagt er zu mir. Oder warum bist du verkleidet? Und da habe ich gesagt, verkleidet als was? Was meinst du jetzt? Weil ich war ja, also na, wie auch immer. Und ich hab den dann ein bisschen auflaufen lassen. Der sagte dann, naja, jetzt bist du ja verkleidet als, gerade eben warst du noch die sexy Frau. So. Und da habe ich gesagt, gefalle ich dir jetzt nicht, weil ich dann hier die Strickjacke anhatte. Doch, so gefällst du mir ja viel besser. Jetzt bist du ganz natürlich. Und da habe ich gesagt, wie jetzt? Und mein Bühnenoutfit, das war dir nicht schön genug oder was? Doch, aber so gefällst du mir viel besser.
Das ist auch geil.
Ich dachte so, alter Bro, warum musst du mich so anreden? Ja. So, was soll das mit verkleiden? Also es ist doch ganz klar, dass ich auf der Bühne anders aussehe als im echten Leben. Und selbst wenn, muss das kommentiert werden? Muss meine Schönheit kommentiert werden? Ich verstehe es nicht. Also das kann man sich ja denken.
Ja, ja, vor allem so. Also
was soll das denn? Was soll das denn? Weißt du, das Ding ist, ich gehe da auch nicht zu Männern hin und sag, Mensch, geiles T-Shirt oder hässliche Hose oder fetter Bauch oder was.
Aber
warum
Männer
siehst du jetzt scheiße
schon
aus? Weil du kommst auf ein Konzert, warum siehst du scheiße aus? Also mach ich doch nicht.
Nee, aber machen die ja auch bei deinen Bandkollegen nicht.
Richtig, warum machen die das bei mir?
It's
warum machen die das bei mir? Und aber stellen sich hin und eigentlich rechne ich denen das hoch an und holen halt die Bands mit den vielen Frauen da in der Besetzung ran und wir haben mit Velvet Two Stripes gespielt und mit Daily Thompson alles
Top
Bands. Und aber gleichzeitig reicht's hier oben nicht, also dass man sein Verhalten anpasst. Ja. Und das finde ich dann, da habe ich mich dann auch gefragt so, also was wollt ihr denn erreichen? Macht ihr jetzt Money? Ist das für euch ein Verkaufsargument, dass ihr hier diese Ladybands reinholt? Ja. Oder ist das...
Oder ist es wirklich Empowerment? Klingt nicht danach.
Genau. Weil Empowerment würde... Und wie gesagt, es war alles ansonsten sehr nett organisiert, dies, das, Ananas. Aber Das sind dann die Momente, in denen du merkst, also in der Rübe ist es nicht angekommen und dann musst du dir vielleicht noch im Nachgang anhören, also die Francis, die war jetzt hier ein bisschen schwierig.
Ja, die war zickig, ne? Weil wir dann noch einen Spaß machen dürfen. Ja.
Hätte ich vielleicht doch an der Stange tanzen müssen, ich weiß es nicht.
Oh Gott. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich finde es dann auch oft schwierig, wenn du ja in so einer Live-Situation bist. Also du willst ja einmal nur in Ruhe ankommen, dein Zeug machen, dein Gig gut spielen. Und du willst ja auch nicht Stress machen.
Mm-mm.
Das Problem ist ja aber, dass man ja da reingetrieben wird in die Situation. Also mir wäre es ja lieb, ich müsste mich mit sowas nicht rumschlagen, aber da kommen dann einfach so unsensible Dudes an, schütten dir ihren Bullshit drüber und dann musst du damit umgehen.
Ja.
Und das finde ich so unfair, weil du hast ja keine Chance. Irgendwie musst du dann den ganzen Abend, wenn es auch noch jetzt ein Veranstalter oder so ist und nicht nur ein nerviger Fan, wo man sich dann vielleicht Backstage verziehen kann, mit dem umgehen. Und das finde ich extrem anstrengend.
Das ist super anstrengend und das bringt mich auch so ein bisschen an meine moralischen Grenzen, weil auf der einen Seite denke ich, man muss ja darüber reden, man muss das eigentlich auch ansprechen, man darf sowas nicht dulden.
Oh, was so schwierig.
Und dann ist es aber tatsächlich noch so ein bisschen in der Grauzone. Also da ist es auch wieder nicht eindeutig genug. Also wenn mir jemand wirklich auf die Pelle rückt die ganze Zeit und mich wirklich unsittlich berührt, das ist ja ein ganz klares Territorium. Aber der Onkel, der wollte ja die ganze Zeit hier nur an den Rücken fassen und so, das reicht mir ja aber schon. Ja,
aber das ist auch das, zu viel. Mich fasst erstmal gar keiner an.
Ja, ganz genau, ne? Ganz genau. Mein Freund war auch mit dabei. Der hat dann auch schon gesagt, du, soll ich hier mal was sagen? Ich so, du, wir holen uns hier potenziell nur Ärger rein.
Ja, aber das ist halt schade.
Das ist so, und ich habe mich da daraufhin mit ganz vielen Frauen unterhalten, also mit Jules von Coltane und Pardis von Deva und natürlich meiner Freundin Shan aus England, die bei Bobby Dazzle spielt. Ja. Johanna hat sich gemeldet von Lucifer.
Ja.
Und da haben wir, ja, also ich habe da mit einigen Mädels drüber gesprochen. Und es geht allen gleich.
Ich auch in Interviews, ich stelle die Frage immer meistens eigentlich nur für mein persönliches Interesse, weil ich es dann gar nicht immer so aktiv reinschreibe, weil ich will das immer nicht zu so einem Frauenthema machen, weil eigentlich wäre es ein Männerthema, meiner Meinung nach. Aber einfach so zum Austausch und das ist, kenn keine. Also wirklich, ich habe da schon die wildesten Sachen gehört. Eine Gitarristin aus den Staaten, die hat gesagt, sie wird bei jedem zweiten Soundcheck gefragt, ob sie ein Amp auch spielt, wirklich. Ob sie den anmacht. Das kennst du.
Aber hallo. Also ich erinnere mich an die ganz frühen Wukan-Shows, da bin ich gar nicht angesprochen worden.
Wurden da nur mit deinen Bandkollegen kommuniziert?
Ja, hier, was, wie ist das bei ihr mit ihrem Amp? Wie macht sie das? Ist das deiner? Wer spielt den? Und wie? Und ich so, hallo, ich stehe hinter dir, du kannst ruhig mit mir reden.
Boah, krass.
Sag mal, hast du dir den scheiß Rider durchgelesen, den wir hier rumgeschickt haben? Da steht doch alles klipp und klar dort. Oh, und auf dem Finkenbach vor 2 Jahren. Oh Gott, aber kann man ruhig sagen, ey, Finkenbach, tolles Festival, aber die Soundcrew Girl. Okay, wir waren ein bisschen im Fangirl-Modus, weil vor uns haben Birth Control gespielt. Meine,
das ist für dich natürlich.
Ever Lieblingsband. Ja. Und Manny von Boer war da. Ja. Und wir sind dann natürlich alle, hallo Manny von Boer, hallo, hallo.
Ja, natürlich.
haben uns dann natürlich erstmal total zum Ei gemacht. Aber er war sehr freundlich. Er hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ja. Ich bin großer Fan. Und die haben uns natürlich dann auch Komplimente gemacht. Also, wir haben schon viel von euch gehört, bla. Wie auch immer, wir unterhalten uns mit denen. Und Sound-Heini war natürlich schon am Kochen, weil es musste ein Changeover gemacht werden, das verstehe ich alles. Da haben wir uns nicht toll verhalten, okay, wir haben dann alles aufgebaut.
Aber ihr wart so starstruck.
Yeah. Ey, wirklich wahr. Wie auch immer, das Konzert beginnt und es läuft und mein Amp, also Not Gonna Lie, hätte schon auch mal die ein oder andere Wartung vertragen können und brummt halt ein bisschen und hängt auch ein bisschen vom Stromkreis ab. Also das ist nicht immer der Amp, also die Schuld vom Amp, aber manchmal brummt er halt einfach so ein bisschen so.
Ja.
Und der Soundmann während des Konzerts redet der mit mir über den Monitor und da sagt nicht etwa Gitarristin oder Sängerin. Ich meine, ich verlange nicht, dass der meinen Namen kennt, ja, aber alle anderen hat er mit Instrument angesprochen. Und mich hat er angesprochen mit Madame.
Nein. Nein.
Oh. Und das Ding ist, und das ist eine dieser Situationen, von denen ich vorhin geredet habe, das war, ich habe dann natürlich meinen kleinen Spruch gesagt, ich so, sorry, Stromkreis und kann ich jetzt nichts machen. Also ich meine, es war buchstäblich, wir waren mitten im Konzert.
Was
es war wirklich
du denn machen?
So, ey, regel die Scheiße oder lass es bleiben. Ich kann es jetzt nicht ändern und diese schlechte Laune brauche ich da jetzt auch nicht. Aber wir spielen dann den nächsten Song, weil The Show Must Go On. Und dann überlege ich so, Mensch, irgendwie stößt mir das sauer auf. Ich singe den Song, ich spiele hier alles, ne? Und denke so, irgendwie diese Konversation gerade, diese Interaktion geht mir irgendwie, irgendwas war jetzt hier nicht richtig. Und ich versuche, während ich den Song spiele, rauszufinden, was das Problem ist. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil alle anderen hat er mit Instrument angesprochen. Aber ich habe kein Instrument. Ich bin die Frau.
Boah.
Fand ich unter aller Sau.
Das ist richtig asozial. Und wie gesagt, das Problem ist ja, das ist ja kein Einzelfall, ne? Also man unterhält sich mit Künstlerinnen und da kann dir jede 10 solche Geschichten erzählen, mindestens.
Es ist, oh,
und wie du sagst,
es wird nicht besser. So.
Es
also
wird nicht
doch,
besser. Es wird
also,
aber
nein.
Nicht so, wie man denken würde.
Nein.
Und dann, wie du vorher dann schon sagtest, wo man dann schon selber eigentlich Sachen, die eindeutig beschissen sind, schon als Graustufe einstuft, weil man sich denkt, ach komm, ich habe schon so viel Schlimmeres erlebt, dann ist das heute ja, ist ja gar nicht so tragisch. Und es ist schon krass, ich meine, du bist jetzt auch eine Frau mit nur Boys in der Band.
Ja.
Und wie daran, an diesem Beispiel, das du gerade gebracht hast, merkt man ja schon einfach, dass man in der Konstellation dann bestimmt öfter mal merkt, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist oder wie man behandelt wird. Das wahrscheinlich auch mal im Positiven. Ich schätze, natürlich sind vielleicht auch jetzt zum Beispiel bei den Fans und so die Blicke sehr viel stärker auf dich gerichtet.
Ja, logisch, ne? Klar.
Aber ist ja auch wieder die andere Seite derselben Medaille quasi.
Ja. Ja, ja, das ist auch wieder so ein schwieriges Thema, weil
das ist immer schwierig.
Was ist hier schon einfach in dieser Welt?
Was ist hier schon einfach?
Die Sache ist einfach, dass das mit, also die Musik ist ja in der Musikindustrie gar nichts wert. Also du musst ja irgendwie ein Image haben, du musst nach was aussehen, ne? Das ist also eine ganz krasse Gratwanderung zwischen Talent und wirklich Substanz als Künstler oder Künstlerin. Und dann musst du dann aber, wenn es geht, auch noch den Look irgendwie präsentieren. Und wie man es macht, gibt es immer Kritikpunkte. Also es ist nicht so, dass ständig Kritik an mich herangetragen wird. Ich glaube, die Leute wissen schon, wie wir aussehen und die wissen auch, was sie ungefähr an Optik hier von meiner Seite erwarten können mittlerweile. Aber es gibt durchaus kritische Stimmen, die sich beschweren, dass also Wukan ja jetzt nur so ist, wie es ist, weil ich aussehe, wie ich aussehe. Und ich achte da auch voll drauf, dass ne Diät und Sport und bla, dass das irgendwie alles im Rahmen bleibt, weil Altern ist ja gleich noch das nächste Thema, was dann jetzt hier auch mal demnächst irgendwie an der Tür klopft. Deswegen möchte man ja auch als Künstler ab einem gewissen Alter einen Arsch an die Wand kriegen, dass du so ein bisschen Legacy-mäßig unterwegs sein kannst, wenn das überhaupt noch möglich ist in der heutigen Zeit. Aber die andere Seite ist, ich bin auch schon mal aufgrund von mangelndem Backstage-Raum, was ich auch immer sehr nett finde, weil wir sind ja auch nicht erst seit gestern unterwegs. Also bitte gebt uns doch einen Backstage, Alter. Oder denkst du, ich gehe im Schlafanzug auf die Bühne. Aber das habe ich dann einmal Tatsache gemacht. Da bin ich in Straßenklamotten auf die Bühne gegangen, weil ich keinen Raum hatte, um mich hübsch zu machen. Und dann gab es da natürlich auch Beschwerden.
Ja, wie du es machst.
Wir haben Videos von euch im Internet gesehen, da sahst du viel, auch da, viel schöner aus. Ja, danke dafür, beschwer dich beim Veranstalter, dass der nicht in der Lage ist, uns ein Klo oder ein Dixie oder irgendwas hier zur Verfügung zu stellen, dass ich mich umziehen kann.
Weil du das Thema Altern gerade ansprichst, finde ich super interessant, weil da habe ich schon auch das Gefühl, dass, also das betrifft ja schon vor allem nicht männliche Personen. Weil, oder? Boys können altern. Rolling Stones etc. werden noch gefeiert, dass
sie so lange dabei sind.
Also das ist doch schon was explizit oft an Frauen. Ich meine, man sieht es ja auch in der öffentlichen Diskussion. Du kannst es ja als Frau, wie du alterst, nur falsch machen.
Ja.
Lässt du nachhelfen, wirst du kritisiert. Oh, Botox, oh, man sollte in Würde altern, was auch immer das bedeutet, weil es gibt ja nicht.
Was auch immer das bedeutet.
Weil wenn du nichts machen lässt, dann heißt, boah, wie sieht denn die alte Schachtel aus?
Die hat sich gehen lassen.
Ja, ganz genau. Also, Hast du da auch das Gefühl, dass wir Frauen da, vor allem wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, einem besonderen Druck ausgesetzt sind?
Sag mir, habe ich Falten auf der Stirn?
Nee, ich sehe es nicht.
Ja, siehste, weil ich mich habe botoxen lassen. Was denkst
aber
du denn?
Nur Stirn?
Ich mache da schon was. Nur Stirn, ja. Aber ja, die Lippen sind auch fake. Ich meine, ich habe sie seit einem Jahr nicht mehr. Ja, ich habe sie seit einem Jahr nicht mehr machen lassen, weil es sieht dann blöd aus.
Aber die sind gut gemacht.
Oder? Die sehen aus, als wären sie nicht gemacht. Und das ist.
Ja, und das
aber
ist
das ist ja auch so voll Banane
das,
eigentlich.
Ja, aber bei Lippen passiert das eigentlich fast nie. Ich
ja,
auch
genau,
jetzt,
die sehen meistens
vor
blöd aus.
Vier Wochen so das erste Eigenbluttherapie hier um die Augen gehabt.
Ja.
Und so, weil ich auch, ja, man ist halt dann Opfer, ne? Irgendwie
leider Gottes.
Wäre es mir auch lieber, mir wird das alles am Arsch vorbeigehen.
Hate the game, not the player. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Bei allem, alles, was mit Aussehen und Frau und da, hate the game, not the player.
Ja.
Also wenn ich meine Musik hier irgendwie an den Mann bringen will und wenn ich weiterhin ein Ticket und eine Möglichkeit haben möchte, kreativ sein zu dürfen und das mit anderen Leuten zu teilen, dann muss das zwangsläufig, und das ist das Traurige, muss das zwangsläufig über meine Optik laufen.
Boah, das tut echt
und
weh,
ne? Das tut richtig weh, das zu wissen. Ich unterhalte mich ganz oft mit Shan darüber. Die arbeitet ja sogar in dem Segment, in ihrem Dayjob. Und die ist genauso alt wie ich. Die spricht schon von Facelifts. Ich so, Girl, das hast du absolut nicht nötig.
Das ist krass,
und das ist auch einfach nur, sie hat sich von ihrer alten Band freigemacht, ist also jetzt in ihrer neuen Band und möchte jetzt diesen Push nutzen, um nach vorne zu kommen und sieht da tatsächlich ihre Schönheit da als so essentiell an und das kann ich total nachvollziehen, weil echt mit, so heftig wie das klingt, aber mit Schönheit steht's und fällt's.
Ja.
Und das ist für uns Frauen so, also oder du gehst komplett, das ist auch noch eine Möglichkeit, du gehst komplett die andere Route und bist halt alternativ,
ja,
also oder wie soll ich sagen, hässlich mit Absicht oder keine
ja,
Ahnung, also machst dann halt.
Weißt du schon, du kannst halt die Patti Smith Way gehen.
So, danke, dass du es freundlicher ausdrückst als ich mit meinem H-Wort gerade.
Nee, ist okay, aber das ist halt so dieses Anti-Establishment. Und dann ist es ja aber, und das finde ich auch schlimm, weil dann muss es immer ein Statement sein. Also
es geht nicht einfach so.
Geht
du kannst
nicht einfach,
einfach so, wie du bist.
Altern und halt einfach dir denken, hey, ich mach's Beste draus und ja, das finde ich echt. Das beschäftigt mich zurzeit auch, weil ich es auch an mir selber merke, wie es mich beschäftigt und ich auch meinen Selbstwert scheinbar von meiner Faltenbildung und von meiner Kollagenbildung abhängig so mache ein bisschen.
Ja.
Was echt schade ist, aber so funktioniert die Welt halt.
Leider Gottes. Und ich meine, guck mal, wie kannst du eine Frau am schnellsten demoralisieren oder runtermachen, denunzieren? Du sagst einfach, sie ist hässlich. Und bei einem Mann, da kommt es auf andere der an, komischerweise. Also hässlich, naja, juckt nee, weil man kann sich auch über andere Dinge definieren. Wohingegen als Frau das doch schwieriger ist. Also ich kann, selbst wenn ich jetzt hässlich wäre, hässlich, ich hoffe, du weißt, wie ich es meine. Also wenn ich jetzt nicht im konventionellen Sinne attraktiv wäre.
Wenn du nicht dem Norm-Schönheitsideal entsprechen würdest. Irgendwie.
Genau, würde es reichen, dass ich talentiert bin? Und da ist wahrscheinlich die Antwort nein, weil
aber was krass
nein,
ist, ne?
Die Antwort
du bist
ist wahrscheinlich
ja wirklich
nein.
talentiert. Ich finde, also du spielst toll Gitarre, du singst ausgezeichnet, du spielst noch andere Instrumente, also du kannst ja viel, viel mehr als viele, viele andere Musiker.
Danke.
Ja, es stimmt einfach. Und
es würde immer noch wahrscheinlich nicht reichen, wenn nicht die Fantasie da noch irgendwie dabei wäre, ne? Und das dann irgendwie noch eine Rolle spielen würde, wie auch das, ne? Muss immer freundlich sein zu den Fans. Das bin ich meistens von alleine schon, ne? Aber es ist natürlich, wenn du 2 Wochen auf Tour bist, ist es dann irgendwann auch mal
gut, sehr
anstrengend. Und du brauchst aber den Fankontakt, weil die Fans sind die Leute, die du dir reinholst in dein Leben und die du da in den kleinen Wukan-Kosmos ziehst. Das heißt, du musst da immer freundlich sein. Und damit die, und meistens ist das ehrlich von mir, ne? Also das, der Wille dann auch mit den Leuten zu interagieren und dann mit denen zu quatschen und sich ein bisschen mit denen auszutauschen und zu labern. Aber es ist leider auch die Pflicht und da gehört das natürlich dazu, dass man dann eben also ganz bezaubernd aussieht und dann eben freundlich
ist.
Ja,
klar.
Dass die dann auch, die älteren Herren vielleicht dann auch
noch eine Platte mitnehmen.
Das ein oder andere Gefühl haben.
Die Zielgruppe ist ja bei eurer Musik auch ganz klar, schätze ich. Jetzt habe ich mit meiner Band so punkigen Hardrock gemacht. Da war, wenn du die Spotify-HörerInnenschaft angeschaut hast, ganz klar Durchschnitts, also 55 sowas, 45 bis 55. Und
okay,
das ist halt auch eine kaufkräftige Zielgruppe. Das ist ja auch gut. Und viele von denen waren und sind auch ganz zauberhaft nett und wissen sich normal zu benehmen, auch einer Frauenband in Anführungszeichen gegenüber, wie es bei uns war. Aber viele von den Menschen sind halt wirklich auch schwierig und anstrengend. Und
ja, auch klar.
Deswegen ist bei mir echt, also erstens habe ich eh viel zu spät angefangen für Ambitionen und ich glaube, bei mir ist es echt so, dass ich mit meiner eigenen Musik keinerlei Ambitionen mehr habe, weil ich auf alles, worauf ich gerade eigentlich keinen Bock habe. Ich will keine Kompromisse mehr eingehen für mich selber gerade.
Ja.
Also da, wo ich es ausschalten kann. So, ich bin eigentlich meistens freundlich, wie du sagtest, und ich freue mich ja. Und es ist ja toll, die Fans sind irgendwie mit die wichtigsten Leute, die du als Band hast. Ohne Fans kannst du dir deine Karriere in die Haare schmieren. Aber
absolut,
ich will nichts müssen. Das, glaube ich, fasst gut zusammen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wo man halt ein bisschen Erfolg hat und auch haben möchte, musst du immer mindestens ab und zu mal einen Kompromiss eingehen. Wie du sagst, da musst du dann in der Promophase vom Album Content rausknallen, weil es halt so gehört und weil es funktioniert und weil es halt sein muss. Und dann musst du, wenn du erkältet bist am letzten Showtag und fertig nach 2 Wochen Tour, trotzdem nochmal rausgehen und Hände schütteln und freundlich sein, obwohl du dir eigentlich lieber gerade... keine Ahnung, einfach in Ruhe irgendwie einen Tee reinziehen würdest.
Ja.
Ja, und das mit dem Altern, da bin ich auch gespannt, wie das bei mir weitergeht. Hast du da einen Langzeitplan, wie du damit umgehen willst?
Also ich glaube, ich werde schon Schönheitsbehandlungen weiterhin an mir vornehmen lassen. Aber ich glaube, eine OP wird's nicht. Es ist halt alles so schweineteuer. Also die Dinge, die wirklich was bringen, die wirklich funktionieren. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Mit Schan, logischerweise. Ja. Die hat auch schon mal gesagt, los, lass uns mal einen Urlaub in der Türkei. Ich so, Girl, ich komm mit so richtig 2 fingerbreiten Zehen. So.
Mal so ein ganz unauffälliges Makeover.
Oh, ich komm wieder mit einer Haartransplantation und so fetten Zehen. Nee. Oh Gott. Ja, es gibt dieses Gerät, das nennt sich Morpheus oder so, keine Ahnung. Das macht, das giekst so in die Haut
so
rein.
Ja, so Kollagen anregend.
Ja,
anders, ne?
So eine Kollagen mit Radioaktivität. Scheiße ist das. Und dann, ja, irgendwie sowas. Ja, und dann wird man davon hübscher und jünger. Keine Ahnung. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Oh, aber es ist, eigentlich will ich nicht diesen ganzen Scheiß mitmachen, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein bisschen eitel und man möchte natürlich auch so frisch wie möglich aussehen. Ganz, ganz schwieriges Thema, zumal ich war letztens, das mit dem Sport, das ist noch eine Story, die muss ich dir erzählen.
Ja, bitte.
Ich bin in einem Fitnessstudio angemeldet, da war ich natürlich auch seit ein paar Wochen schon gar nicht mehr, ne? Das ist während der Albumphase brauchst du da auch nicht drüber nachdenken. Das habe ich einmal von innen gesehen, keine Ahnung. Die letzten Wochen war ich nicht motiviert. Ja. Aber so vor ein paar Wochen hatte ich da so ein Personal Training, weil ich da einen Gutschein dafür hatte. Und der war so ein sehr gut aussehender, muss man wirklich sagen, sehr junger Typ. Anfang 20 vielleicht, natürlich gebaut wie ein Schrank, war ein bisschen alternativ. Hübscher Mann. Ja. Und er fragte mich natürlich nach meinen Zielen im Fitnessbereich. Und da habe ich halt gesagt, ich komme halt jetzt hier gerade von einer Tour und ich habe einfach nur noch gehechelt auf der Bühne, weil meine Ausdauer ist einfach im Keller gewesen, not gonna lie. Und dann habe ich ihm gesagt, ich würde gerne hier unten, unteren Bauch, man kennt es, egal wie schlank man ist, ab einem gewissen Alter hast du dort halt so ein kleines Pölsterchen. Und da habe ich gesagt, das würde ich, wenn es geht, gerne loswerden. Und dann guckte der so streng und sagte, naja, du weißt aber schon, dass das ab einem gewissen Alter nicht mehr geht oder dass es schwieriger wird. Das fand ich noch gar nicht schlimm, es ist ein biologischer Fakt. Da habe ich gesagt, ja, weiß ich, aber deswegen will ich ja jetzt anfangen mit Sport. Und dann sagt er, nee, du verstehst nicht, wegen der Wechseljahre.
What?
Und ich sagte, ich bin 33, was für Wechseljahre, da haben wir mal noch 15 Jahre Zeit.
Hat der gesagt.
Da wusste ich dann auch schon, wie es um seine Frauenkenntnis bestellt ist.
Also das ist, aber wild, sowas passiert mir zuletzt auch immer. Und Wechseljahre sind auch ein Thema für mich, weil ich habe irgendwo letztens gelesen, dass es so ein paar Prozent der Frauen gibt, die extrem früh in die Wechseljahre kommen, da wo es schon mit Mitte 30 anfängt. Und jetzt bin ich 34 und ich hatte jetzt so ein paar Mal so Hitzeanfälle nachts beim Schlafen. Das habe ich nie, weil das friert immer. Und dann dachte ich mir natürlich sofort, oh, oh. Oh, 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 oh. Die 15 Jahre kommen. Scheiße. Also ich bin jetzt eigentlich extrem überzeugt davon, dass ich quasi schon mittendrin bin. Ist wahrscheinlich.
Ich bin letzte Nacht auch schweißgebadet aufgewacht. Also vielleicht können wir uns schon den Altersheimplatz zusammenbuchen.
Keine.
Also du und ich als Team im Altersheim, das würde doch eigentlich Sinn machen.
Aber es wäre bestimmt lustig mit uns.
Es wäre saulustig.
Oder so eine schöne SG-Sammlung in unserem kleinen Zimmerchen. Da ist es doch.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau, da hinten.
Da hinten steht sie, die Gute.
Da ist es irgendwo da. Ja,
da
genau,
hinten.
Da liegt jetzt noch ein Teppich da drauf.
Ja, ich habe es ja beim Konzert auch schon aus der Nähe gesehen.
Ach so, nee, das ist die erste. Die
Akustik.
Nee, die ich
die
hier...
Die du da drauf hast, wirklich. Ach, ja, die alte.
Ganz genau.
Die 190.
Richtig. Ich weiß nicht, ob man die hier auch mal... Weil ich habe mich immer weggedreht. Wir haben dann nämlich auch Songs gespielt damals, die ich ganz furchtbar fand. Zum Beispiel Rock'n'Roll Queen. Ich war damals schon Musiknazi. Und gewisse Songs waren leider unter meinem Niveau. Und der gehörte dazu. Nee, man
und
sieht sich ja leider nicht.
Und da hast du dich dann von der Kamera weggedreht beim Fotos machen.
Ich, ja, immer wenn wir diesen Song spielten, habe ich mich launisch umgedreht.
Okay.
Ja.
Süß. Ey, das Foto, wenn es dir nicht unangenehm ist, ich finde es echt sau cool, das würde ich sehr gerne posten.
Ja, auf jeden Fall.
In der Folgenankündigung, ja, voll geil.
Erster Gift ever.
Voll geil. Ja, um jetzt hier auf einer positive Note aufzuhören. Wir haben ja gesagt, man soll sich nicht nur aufs Negative fokussieren, aber ansprechen muss man es doch, vor allem unter Leidensgenossinnen. Was sind so die schönsten Erinnerungen?
Mit Wuchani oder? Die schönsten Erinnerungen. Oh, also meine Lieblingserinnerungen sind tatsächlich die, wo wir nicht Musik gemacht haben, sondern wo wir uns, also es gab mal eine Zeit, da haben alle von uns noch in Dresden gewohnt und niemand hatte eine Familie. Also nicht, dass das jetzt ein Nachteil, aber
so jugendliche Unbeschwertheit.
Absolut. Und wir haben uns manchmal einfach bei Alex in der Wohnung getroffen, haben Mucke gehört und haben getanzt.
Oh, voll gut.
Das ist so süß gewesen, wirklich. Wir machen das gar nicht mehr.
Schade eigentlich.
Wir haben einfach Mucke gehört und haben einfach so ein bisschen, natürlich floss dann auch der ein oder andere Wein. Und dann haben wir da getanzt und wir haben uns gegenseitig Musik gezeigt und wir haben Sachen besprochen miteinander und wir haben wirklich eine richtig tiefe Freundschaft da gepflegt und das ist mit Abstand meine absolute Lieblingserinnerung und ich verbringe natürlich auch so einen Haufen Zeit mit den Jungs und mache das richtig gerne. Ich habe die wirklich, wirklich lieb,
ja.
Weil wir sind wirklich durch dick und dünn gegangen und gerade die letzten Jahre waren jetzt auch nicht so einfach. Und der wachsende Erfolg, auch wenn es langsam wächst, aber es wächst, es ist schon Druck und ja, eine Erwartungshaltung und dass wir das irgendwie alles so überstehen, ist einfach schön.
Ja, ist schon krass. Ist schon auch eine lange Zeit und ist viel passiert und
absolut
zusammen sich Musik zeigen und tanzen in der Küche und Wein trinken ist mega sweet. Liebe
ist so schön.
Ich, was Schöneres gibt's doch gar nicht, oder?
Nein, das ist wirklich das und ich glaube Tatsache auch, das haben viele Bands miteinander nicht. Also dieses Level, das
auch.
Ist für einige, glaube ich, wirklich Zusammenarbeit und alles danach ist.
Und das finde ich sehr schade, weil das ist irgendwie, das ist dann schon nochmal das Premium-Level, finde ich.
Ja.
Wenn du das
hast. Auf jeden
Fall. Voll schön.
Auf jeden Fall.
Hey Francis, vielen lieben Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, ich sag tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für mich und für uns und für die Hörerschaft da draußen und dass du uns so tiefe Einblicke gewährt hast in dein Leben und in dein Denken und deine Musik und in alles, was dich so bewegt. Und es war sehr, sehr schön, sich mit dir
Dankeschön.
Zu unterhalten. Ich könnte noch stundenlang weitermachen, wenn mein Hals
mitmachen
würde.
Das ist du brauchst jetzt Honig und am besten Zwiebelhonig.
Oh,
ne? Ganz
lecker
wichtig.
Schmecker.
Mit Knoblauch und dann Bett.
Boah, was hast du für Hardcore-Zeug? Zwiebelhonig mit Knoblauch, das klingt wirklich.
Was denkst du denn? Mit du.
Oh, aber wenn es hilft.
Ich habe alles probiert wegen Stimme und so, ne?
Und das funktioniert, würdest du sagen.
Wenn du auf die Beine kommen willst, ja.
Oh, war schon eklig auch, oder?
Ja, aber ich bin da kein Maßstab. Ich esse alles und ich liebe auch Essen, was andere eklig finden.
Zum Beispiel? das noch kurz. Zum Beispiel außer Zwiebelhonig mit Knoblauch.
Leber.
Ah, so Zeug auch und so.
Auch so ein Zeug. Doch.
Na gut. Ja, wenn es hilft. Viel hilft viel, sagt man ja so gerne.
Das ist korrekt. Am besten schützt du dir jetzt alles davon
ein. Ja, okay, mache ich. Hey, und vielleicht kommst du ja nochmal in unseren Podcast und beim nächsten Mal unterhalten wir uns dann noch ein bisschen über Ostrock.
Yes!
Das ist irgendwie ein Thema, über das habe ich mich bisher nur mit dir unterhalten in meinem Leben. Und du hast mich da so ein bisschen in die Richtung geschubst nach unserem vorletzten Interview. Da habe ich mal angefangen, in Renft und so reinzuhören und fand es richtig cool.
Oh, da habe ich aber auch zu erzählen.
Da hast du zu erzählen. Ich dachte mir schon, das wäre dann besser, das ist dann eine eigene Sendung.
Ja, immer gerne, wenn der Zeit dafür ist.
Mit Francis von VUCA, das wäre voll geil. Ausgemacht.
Ja, kannst auf mich zählen.
Sehr gut. Dann machen wir das so.
Genau, grüß du mal die Cora.
Das mache ich richtig aus. Und wie gesagt, vielen Dank, schön, dass du da warst. Und bis zu unserem nächsten Ostrock-Special dann.
Geil. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.